Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien. Präsentiert von Coinfinity. Ich wünsche euch noch einmal ein frohes neues Jahr mit dieser Folge, die ich nur vor wenigen Tagen aufgenommen habe in Wien mit Phil Loiacono. Er ist extra aus der Schweiz zu mir gekommen, der Gründer von Berglinde. Er kommt ja aus der Finanzbranche, war schon ein paar Mal da. Wir sprechen über Bitcoin und Politik, die Strategic Bitcoin Reserve, natürlich auch über seine Preisprognosen von 250.000 in diesem Jahr bis zu irgendwann mal 10 Millionen pro Coin. Ja, dranbleiben, wenn ihr das hören wollt. Aber wir sprechen natürlich auch über die Lage in der Schweiz. Was wollen die Schweizer Banken? Was will der Schweizer Finanzplatz? Wie geht es weiter mit Bitcoin als Finanzasset? Und was braucht ein System, ein Finanzsystem, ein Wirtschaftssystem, das wir rund um Bitcoin aufbauen? Stichwort auch Kredite. Wir reden über Stablecoins, wir reden über Trump, wir reden über das Team von Trump, wir reden über die ganzen Trends, die es so gibt im internationalen Makroumfeld, und stellen uns die Frage, wie es weitergehen könnte 2025. Noch gibt es nicht viele Antworten, noch wissen wir noch nicht vieles über die konkreten Pläne, aber was wir wissen ist, die Trump-Administration hat das Fenster weit aufgestoßen, deswegen sprechen wir auch über Krypto und über Ethereum. Ja, das tun wir tatsächlich, weil wir müssen uns ansehen, die Welt, wie sie wirklich ist und nicht so, wie wir sie gerne hätten. Aber wenn ihr gerne Bitcoin hättet, dann wisst ihr schon, wo ich euch jetzt hinschicke, und ich sag's trotzdem, nämlich zu Coinfinity, und da nutzt ihr den Code WasBitcoinBringt, spart euch 21% in den ersten 6 Monaten, und dann knallt ihr die Dinger gleich auf eure Bitbox, um sie zu sichern, aus der Schweiz, Open Source, sleekes Design, nutze ich wahnsinnig gerne, spart euch dort 5% mit dem Code WasBitcoinBringt, und jetzt geht's los mit dieser Folge mit Phil Loiacono.
Von 24. bis 27. April 2025 findet in Kreuzlingen am Bodensee übrigens die dritte Swiss Bitcoin Konferenz statt. Die erste sozusagen im Raging Bull Markt 25. Phil wird dort sein, ich werde dort sein und viele andere Speaker aus dem Bitcoin-Bereich. Die letzten 2 Jahre war es wirklich lustig, wirklich interessant, auch echt spannende Leute, und ich glaube, das wird dieses Jahr wieder so. Holt euch auf jeden Fall Karten und kommt hin, dann können wir uns dort auch treffen. Holt euch die Karten auf swiss-bitcoin-konferenz.com und nutzt den Code WasBitcoinBringt, um einen Rabatt zu erhalten.
Ich freue mich, einen Wiederkehrer begrüßen zu dürfen bei Was Bitcoin bringt, hier in Wien, Phil Loiacono. Servus, Phil.
Servus, Nico. Freut mich, wieder hier zu sein.
Du, wir sitzen hier, während die anderen alle in Davos wichtig sind. Sitzen wir, bist du extra hierher gekommen? Hast du überlegt, zum World Economic Forum zu fahren?
Nein, das mache ich nicht. Nein, ich bin extra nach Wien gekommen. Wir fokussieren uns ja auf das Wesentliche
hier. Genau, mit Signal und nicht Noise. Aber es ist schon spannend, vielleicht wir können sogar dort anfangen. Ich kenne das aus dem Skiurlaub in Tirol, wenn in Davos World Economic Forum ist, dann siehst du immer die Abfangjäger, wie sie ihren Kreis drehen über dem Arlberg, ja, weil sie quasi in der Schweiz nicht umdrehen können. Das geht sich nicht aus. Erst vor wenigen Tagen ist der BlackRock-Chef Larry Fink mal wieder eben in Davos im Fernsehen gesessen und hat großartig über Bitcoin geredet. Ich meine, was ist das für eine Welt, in der wir da leben?
Ja, ist absurd, oder? Ich habe erst gerade jetzt noch geschaut, das letzte Mal, als ich hier war, das war vor rund 6 Monaten oder so, da war der Bitcoin-Preis gerade so um die 60.000 US-Dollar, und wir haben da über das Potenzial geredet, und wir haben ich habe da gesagt, ja, langfristig könnte das irgendwie, ist das Potenzial durchaus da für bis zu 10 Millionen oder so, und aber ich habe dann danach auch einige Reaktionen gekriegt, so quasi, ja, ist immer noch so halt die Bitcoin-Spinner und so, oder? Und jetzt hast du irgendwie BlackRock-CEO Larry Fink am WEF sagt, ja, 700.000 ist absolut realistisch und so. Das ist schon absurd, wie viel passiert ist in den letzten 6 Monaten nur.
Hat er wirklich eine Preisprognose abgegeben?
Ja, 700 und etwas, 1.000 hat er gesagt.
Hat er auch begründet, wie?
Ich habe nicht das ganze Gespräch mitverfolgt, aber er hat nur so Snippets, habe ich gesehen. Und da hat er gesagt, ja, also Bitcoin ganz sicher hat das Potenzial, eben auf die 700.000 zu kommen. Es ist zu unterscheiden gegenüber all den anderen Kryptos etc. Also eigentlich das, was wir schon lange sagen. ist offensichtlich in der absoluten Hochfinanz angekommen. Also es ist schon spannend. Es ist eine aufregende Zeit mit allen Vor- und Nachteilen, die da mit sich kommen, oder? Also.
Selbst der CEO der UBS hat gemeint, er hat sich das eingesehen, vielleicht steckt doch mehr dahinter als reine Spekulation.
Ja, genau. Es ist wirklich sehr interessant. Also ich meine, die UBS, oder gut, jetzt hat sie noch einige andere Baustellen mit der Integration der Credit Suisse. Logisch, das sind jetzt vielleicht Innovationsprojekte nicht gerade zuallererst auf der Prioritätenliste. Nichtsdestotrotz, sie hatten immer einen relativ skeptischen Ansatz an den Tag gelegt und jetzt scheint das plötzlich anders zu sein. Also das war zu erwarten. Ich bin aber dennoch sehr, sehr überrascht ob der Geschwindigkeit, wie das jetzt alles passiert.
Was ist eigentlich das Problem der UBS? Also du kommst ja aus dem Finanzsektor, der Schweizer Finanzplatz, die Schweizer Banken sind eigentlich, wenn man genau hinsieht, was Bitcoin betrifft, relativ fortschrittlich, oder? Oder sehe ich das falsch?
Nein, ich glaube, wenn du das international anschaust, dann durchaus. Also vor allem, was spannend ist in der Schweiz, oder wir haben ja, zum einen haben wir zwei Schweiz von der FINMA regulierte Kryptobanken, oder? Das ist schon mal nicht schlecht, wobei ich eben, mir wäre eigentlich recht, wenn wir endlich dieses Krypto von Bitcoin trennen würden, aber nichtsdestotrotz, es gibt von der FINMA regulierte Kryptobanken.
Welche sind das?
Das ist Amina und Signum. Mhm. Aber was vor allem in der Schweiz noch sehr gut ist, ist, dass wirklich auch traditionelle Banken langsam aber sicher auf das darauf aufspringen, oder? Wir haben mittlerweile 5 Kantonalbanken, glaube ich. Wir haben die PostFinance, die haben alle auch einen starken staatlichen Engel, oder? Also zum Beispiel die Luzerner Kantonalbank oder die Zürcher Kantonalbank, die haben alle auch noch Staatsgarantie. Also das sind jetzt nicht Institute, die dafür bekannt sind, dass sie auf jeden Trend raufhüpfen, sondern das sind eher zurückhaltende, eher traditionelle Banken und die haben jetzt aber auch ein Offering, oder? Jetzt kann man darüber diskutieren, geht es in die richtige Richtung oder nicht, aber zumindest sie sind offen dafür, oder? Und wenn du mit ihnen Gespräche führst, ich habe eigentlich mit allen diesen Teams schon zusammengearbeitet oder zumindest mit ihnen geredet, und dann siehst du auch die Beweggründe, oder? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei einer UBS der Fall ist, oder? Also bei einigen, ich muss den Namen jetzt nicht nennen, aber bei einem Institut war ganz klar, der wichtigste Beweggrund ist, dass sie große Abflüsse sahen, mhm, von Geld auf irgendwelche Kraken, Binance etc. für verschiedene Kryptobörsen, oder? Dann haben sie gesagt, ja okay, also offensichtlich gibt es im Markt ein Bedürfnis danach. Dann haben sie gehandelt. Und ich gehe davon aus, das ist bei einer UBS genauso der Fall, oder? Weil auch wenn du siehst, oder, haben wir ja noch die Swissquote in der Schweiz. Swissquote ist so eine, eigentlich eher eine Tradingbank, ein Tech-Unternehmen, wenn man so will. Und mit einer Banklizenz, haben sie selber gesagt. Und die sind, wenn es mir recht ist, waren sie die Ersten, die irgendein Trading-Angebot mit Bitcoin offerierten. Und die haben halt jetzt die Zahlen veröffentlicht und die sind sehr gut, oder? Also von daher, da kommt halt der Marktdruck daher, oder?
Du hast vorher erwähnt, dass du das letzte Mal hier warst, gab es dann schon noch so Reaktionen, die Crazy Bitcoin Bros und so. Woher kann man diese Reaktionen?
Ja, das waren natürlich auch aus meinem privaten Umfeld, oder? Ich bin irgendwie, habe gerade letztens darüber diskutiert, oder? Seit 2016 oder 2017 habe ich meine ersten Investitionen getätigt und seit 2018 versuche ich da mein Umfeld links und rechts mit Newsletter und alles, versuche ich sie zu überzeugen, dass halt Bitcoin schon Substanz hat. Und jetzt ist irgendwie halt, der Preis zumindest hat sich sehr positiv entwickelt, oder? Und dann kamen dann doch immer noch ein paar, die haben gesagt, ja, come on, 10 Millionen Potenzial, wir sind jetzt irgendwie bei 60.000 damals, jetzt haben wir die 100.000 geknackt, also wir sind immer noch meilenweit von 10 Millionen entfernt. Und ich glaube, das wird auch noch für eine ganze Weile so bleiben. Aber nichtsdestotrotz, dass das Potenzial da ist, das sehen mehr und mehr Leute, oder?
Würdest du sagen, dass 10 Millionen pro Coin so eine Art konservativ extrem, also hohe, aber trotzdem konservative Schätzung ist. Ich glaube, Seeler spricht ja von 13 Millionen inzwischen, relativ offen. Also die andere sagen dann, keine Ahnung, 1 Milliarde oder 1 Trillion pro Coin, das ist dann irgendwie schon unvorstellbar, aber 10, also wir waren schon mal bei 100, wir waren mal bei 1000, dann waren wir mal bei 10.000, jetzt sind wir bei 100.000. Dass das noch einmal auf 10 Millionen geht, ist jetzt nicht so weit hergeholt, sage ich mal.
Ja, also das glaube ich auch. Ich denke, die 10 Millionen, die ich damals gesagt habe, und das ist immer noch meine Annahme, dass das Potenzial ist, das ist zu heutigen Dollarpreisen.
Ja.
Oder? Also da musst du natürlich noch schauen, okay, wie wertet der Dollar weiter ab? Oder jede Fiat-Währung spielt nicht so eine Rolle. Das hat natürlich auch einen Effekt, oder? Also wenn sie weiterhin den Dollar einfach ins runterwirtschaften quasi, oder jede Fiat-Währung, dann natürlich ist auch das Preispotenzial sehr viel höher. Ich gehe von den heutigen Preisen aus und das ist einfach was das ganze Universum an Assets, an Vermögenswerten hergibt, glaube ich, liegen wir bei etwa 10 Millionen. Ja.
Gut, du müsstest eigentlich, wenn du das smarter machen möchtest, müsstest du eigentlich dich langsam steigern quasi, weil dann kann ich jedes Mal einen höheren Preis in den Thumbnail schreiben. Jetzt müsstest du, also 11 Millionen siehst du nicht, oder?
ich bleibe beim Potenzial von 10 ungefähr. Aber im Endeffekt, da gibt es noch sehr viel Varianz in dieser Berechnung.
Also ich glaube, ich hoffe, ihr hört auch an unserem Lachen, dass wir das jetzt hier nur halb ernst meinen, dass natürlich kein Financial Advice und niemand kann garantieren, wo der Bitcoin-Preis hingeht, aber bei 100.000 kann man schon mal auch die Frage stellen, wie weit kann es raufgehen. Hast du da ein Zeitframe auch?
Ja, also gut, das ist einfach meine eigene persönliche, Potenzialanalyse. Da ist kein Zeitwert dabei. Ich glaube jetzt, wenn man so schaut, eben, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt und sage das immer, meine Zeitprognosen, die sind immer schlecht. Also ich habe eigentlich generell das Gefühl, es ginge schneller. Wobei jetzt, ich das erste Mal denke ich, wow, die letzten 6 Monate, das ist jetzt schon ziemlich crazy. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da war ich offensichtlich meiner Annahme zu langsam. Aber ich würde jetzt mal sagen, okay, es kommt halt schon stark darauf an, was die Nationen jetzt machen. Oder wenn tatsächlich von den USA in den nächsten 6 Monaten eine Strategic Bitcoin Reserve angekündigt wird, und auch angekündigt ist sie ja schon von einzelnen Exponenten, aber wirklich auch tatsächlich umgesetzt wird, dann kann es schon verrückte Ausmaße annehmen und dann kann es sehr viel schneller gehen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir 10 Millionen bis 2035, also geben wir dem 10 Jahre.
Bis 2035, okay. In der Schweiz wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, ob man nicht Bitcoin zum Beispiel für die Notenbank kaufen soll. Wie ist da der Status? Weil das ist ja auch schon ein Thema, gab es ja schon lange vor Trump eigentlich.
Ja, genau. Also es ist ja so, in der Schweiz hat eigentlich die Nationalbank, die Notenbank, die hat traditionell eine sehr hohe Autonomie. Und das ist, glaube ich, in der Schweizer Bevölkerung enorm wichtig, das ist tief verankert. Oder die kann eigentlich heute schon in Bitcoin investieren.
Hat sie auch gesagt, vor 2 Jahren auf die Frage, wollt ihr Bitcoin kaufen, haben wir gesagt, wir haben uns das angesehen, wir könnten jederzeit, wollen aber nicht.
Genau. Sie machen es de facto aber auch schon durch MicroStrategy. Oder? Sie sind ein relativ großer Aktionär von MicroStrategy, also halten sie eigentlich auch Bitcoin auf der Bilanz.
Jetzt dazu muss man aber sagen, sie kaufen MicroStrategy nicht, weil sie sagen, wir haben uns jetzt ein Michael Saylor YouTube-Video angesehen, sondern sie kaufen einfach den Index, oder?
Genau, also sie möchten eigentlich US-Dollar-Exposure. Das ist halt das Wichtigste, oder? Das ist schon ein wichtiger Input von dir, oder? Da muss man auch immer ehrlich sein. Also sie suchen einfach händeringend nach allen möglichen Anlagemöglichkeiten in US-Dollar, weil das ist das Zentrale. Oder sie möchten ihr Risiko muss irgendwo in US-Dollar denominiert sein. Oder?
Und sie müssen den Franken schwächen.
Genau.
Sonst kauft die ganze Welt Franken statt Bitcoin und dann steigt der Franken viel zu stark und deswegen müssen fährt ja die Schweizer Nationalbank eine Art Hedgefonds, wo sie Aktien kaufen ohne Ende.
Ja, genau. Also persönlich finde ich das wirklich nicht gut, aber das ist genauso, ja. Also sie suchen nicht das Bitcoin-Exposure, sie suchen US-Dollar-Exposure, den Wechselkurs zum US-Dollar irgendwo auszunivellieren.
Genau. Warum findest du das nicht gut?
Also das.
Nein, ich möchte nur erklären, dass du erklärst, was das Problem dabei ist.
Ah, ich finde das hochproblematisch, dass unsere Nationalbank quasi einen Hedgefonds betreibt. Also die Bilanz ist dermaßen aufgebläht. Und das ist das Kernproblem, was ja Bitcoin auch lösen möchte. Es geht darum, dass du sehr viel Macht in den Händen von sehr wenigen Leuten konzentrierst, oder? Und wer die Macht des Geldes bei sich hat, der hat halt wirklich einen fast unmessbaren Effekt auf die ganze Bevölkerung. Und deswegen wäre es mir lieber ganz prinzipiell, wenn wir die Bilanz der Nationalbank runterfahren und das soll nicht vom Staat reguliert sein oder das soll nicht beim Staat liegen. Das ist nicht die Aufgabe dessen. Wir möchten eine harte Währung und die soll auch frei fluktuieren. Und nicht, dass wir da quasi als größter Hedgefonds auftreten. Weil es hat potenziell enorm schlechte Folgen. Sagen wir jetzt mal, okay, Bitcoin wird der neue sichere Hafen. Es kommt plötzlich nicht mehr, die Leute möchten nicht plötzlich nicht mehr in den Schweizer Franken suchen, nicht mehr da halt, sondern die möchten in einem anderen Asset, in Bitcoin beispielsweise. Ja dann, was ja der Effekt ist, sie drucken ja enorm viel Schweizer Franken, oder? Also die sind ja dann trotzdem im Markt. Also bislang sind wir immer gesegnet von relativ tiefer Inflation, weil die Nachfrage nach Schweizer Franken immer historisch gewachsen auch sehr hoch ist, oder? Aber das hat auch damit zu tun, dass wir sehr lange am Goldstandard hängen blieben. Oder wir hatten einen Goldstandard oder so einen abgeschwächten Goldstandard bis in die 90er Jahre als letztes Land.
Kurz abgeschafft, kurz nachdem das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, nicht?
Ja, es ist tatsächlich so, ja, etwa 20 Jahre später. Ja. Aber ja, also viel länger als alle anderen westlichen Länder, oder? Und deswegen hatten wir auch diesen Ruf, das ist mit ein Grund, wieso das wird. Natürlich muss man auch sagen, die Nationalbank hat einen gegenüber anderen einen sehr guten Job gemacht, dass der Schweizer Franken immer relativ stabil oder stark blieb. Aber trotzdem, der Goldstandard hat natürlich einen großen Effekt darauf gehabt, oder?
Ihr seid auf der Timeline einer reinen Fiat-Währung einfach noch relativ früh, in der Phase, in der es auch dem Dollar noch gut gegangen ist.
Ganz
klar. Quasi Anfang der 90er Jahre jetzt eigentlich sozusagen,
ja,
im Vergleich mit dem Dollar.
Ja, genau, ja, genau. Dollar war 1971 und wir waren irgendwie, also Anfang der 90er wurde die Entscheidung getroffen und gegen Ende der 90er wurde es dann tatsächlich umgesetzt, oder?
Genau.
Und seither haben wir aber immer noch, die Nachfrage international nach Schweizer Franken ist immer noch sehr hoch, oder? Und deswegen druckt die Nationalbank auch immer, um es eben genau, wie du richtig gesagt hast, zu schauen, dass der Schweizer Franken nicht zu stark wird, oder? Um quasi vermeintlich die Wirtschaft nicht zu schwächen. Aber das kann irgendwann auch ändern, oder? Also, und dann, was ja der Effekt ist, dann ist einfach eine riesige Menge an Schweizer Franken da draußen im Markt. Und das kann natürlich potenziell desaströse Folgen haben für die Gesellschaft.
Es gibt zwei Aspekte. Der eine ist irgendwie cool, ne? Also du kannst quasi Geld drucken und dir einen großen Teil der amerikanischen Wirtschaft einfach kaufen und dann besitzt quasi die Schweiz in Form ihrer Notenbank einen Teil der amerikanischen Wirtschaft. Ich weiß nicht, wie groß dieser Anteil in Prozent ist, aber es wird jetzt nicht klein sein. Ja?
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist das auch eine Verantwortung, wenn jetzt die Schweizer Notenbank sagt, wir müssen Aktien verkaufen, um den Franken zu verteidigen beispielsweise, dann würde das ja auch negative Folgen für den amerikanischen Aktienmarkt haben.
Ja, genau, ganz genau.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Und es geht einfach darum, das sollte prinzipiell nicht der Fall sein, dass es eine kleine Gruppe Leute gibt, die so viel Macht haben auf das. Und der Effekt, der betrifft halt die ganze Gesellschaft.
Aber es ist typisch Fiat, ne?
Ja, natürlich.
Also wenn du nämlich deine Goldstandard noch hättest, dann müsstest du diese gesamte Währungsorganisation oder Währungsmanipulation, wie auch immer du das nennen willst, eigentlich nur vis-à-vis Gold machen.
Ja, ja.
Das heißt aber, dass Bitcoin-Reserven eigentlich eine Lösung wären für dieses Problem.
Natürlich, also grundsätzlich, ja, der Weg dahin wird natürlich enorm schwierig sein oder wird die Bitcoin-Reserven jetzt auch in den USA, die wird ja höchstens dazu verwendet, dass der US-Dollar gestärkt wird oder dass das eben genau die Kaufkraft in Zukunft auch das Vertrauen da ist vom Markt gegenüber dem US-Dollar. Es wird ja nicht, der US-Dollar wird nicht ausgewechselt durch Bitcoin quasi. Ja. Also von daher, da ist schon noch ein langer Weg dahin, oder?
Aber in einer Welt, in der wir uns Richtung einer Bewertung von 10 Millionen pro Bitcoin bewegen und wo Bitcoin diese Bedeutung auch hat, ist quasi die Notwendigkeit, deine Fiat-Währung gegenüber Bitcoin auch zu managen, irgendwann mal gegeben.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also, oder was meinst du mit irgendwann mal gegeben? Also,
naja, das ist quasi ein realer Faktor. Wenn jetzt achtet die Notenbank der Schweiz darauf, wie ist der Kurs zum Dollar, irgendwann mal wird sie auch darauf achten müssen, wie ist der Kurs zu Bitcoin.
Ja, genau. Oder sie muss aufzeigen können, hey, ihr könnt dem Schweizer Franken vertrauen, weil bei uns ist der Schweizer Franken ist abgestützt durch eben wirklich viel Substanz. Und das ist das Potenzial von Bitcoin, oder? Dass wir da reingehen können. Ich würde es natürlich, hätte ich es lieber, wenn wir sagen können, okay, wir haben einen Hard Money Standard, also ein Gold Standard einfach in der neuen Zeit, technologisch fortschrittlich.
Oder? Womit wir wieder in Davos wären, wo Brian Armstrong von Coinbase, genau so heißt die Bude, gesagt hat, die Welt bewegt sich was monetär auf einen Quote-unquote Bitcoin-Standard zu.
Mhm. Ja, da bin ich gespannt, oder? Also ich glaube ich auch. Ich glaube, da wird es sicher noch einiges an Gegenwehr geben, oder? Weil ich meine, vielleicht müssen wir noch ein bisschen ausholen oder das Ganze versuchen einfacher zu erklären. Ich hatte da auch letztens ein gutes Gespräch darüber. Und bis es dauert ja ein bisschen, sehr komplex, eine komplexe Materie, wie das funktioniert, oder? Aber ich habe das versucht so zu erklären. Nehmen wir eine Gesellschaft, ganz, ganz simpel. 100 Leute sind da. Diese 100 Leute, die haben, und es gibt 100 Orangenbäume, 100 Birnenbäume, 100 Apfelbäume, die haben je 10 Früchte daran. Also einfach, das ist natürlich jetzt sehr, sehr simpel.
Ja, ja. Oder?
Also man soll sich dann überlegen, okay, wie würde das funktionieren? Jetzt hast du irgendwie das sozialistische, kommunistische Regime. Da ist es im Endeffekt einfach, also du hast ja quasi 100 Bäume an je 10 Früchte, also hast du 1000 Äpfel, 1000 Birnen, 1000 Orangen. Also das heißt, im Sozialismus würdest du das einfach alles klar 1:1 aufteilen, oder? Also jeder Mensch hätte irgendwie, was wäre das, 30 Früchte je 10, oder? Einverstanden?
Nein.
Wieso nicht?
Ja, weil im Sozialismus würde sich einer alle an sich krallen und die anderen verhungern lassen.
Das ist korrekt, natürlich.
Sterben die Bäume ab und irgendwann ist es dann endgültig vorbei.
Ja, genau. Ja. Genau. Das ist mein Schritt war der Sozialismus im Textbuch.
Auf dem Papier.
Dem Papier war das. Aber ja, das stimmt natürlich. Also, aber Schwachsinn natürlich oder funktioniert überhaupt nicht. Dann hast du das kapitalistische System. Was wäre der erste Schritt? Oder dann hast du die Leute, die pflücken die Birnen, die Orangen und so, die arbeiten daran. Dann hast du von diesen 100 Leuten hast du vielleicht 70, 80, die möchten einfach, die machen das jeden Tag und sind glücklich damit. That's it. Dann hast du vielleicht 18 Leute, die sagen, hey, vielleicht würde es sehr viel Sinn machen, wenn wir entweder die Orangen nehmen und dann Orangensaft daraus machen und dann können wir das anders machen. Und dann wird gehandelt oder der Mensch handelt immer. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Oder? Also kommt dann die einen, die sagen, hey, ich bin enorm gut im Apfelpflücken, ich bin enorm gut im Orangensaft herstellen etc. Dann wird gehandelt. Das war quasi der erste Schritt. Im zweiten Schritt kommt ein Gut, das ist, was Geld ist eigentlich, oder? Also es hat alle möglichen Formen von Geld schon gegeben in der Vergangenheit. Irgendwelche Rohstoffe, Muscheln etc. Über lange Zeit war es dann Gold. Und Gold wurde vom Markt frei gefunden als Geld, als Tauschmittel, oder? Der Grund dafür ist, dass Gold ist sehr stark limitiert, man kann es nicht fälschen und es macht halt sehr viel Sinn, dass der eine, der enorm gut ist im Apfelpflücken, der kann das in Gold tauschen und kann damit Orangen oder Birnen vom anderen abkaufen etc. Das ist so simpel. Jetzt hast du diese 100 Leute, die würden vielleicht irgendwann, sagen die mal, ja gut, es würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir jemanden haben, der quasi die Bank spielt. Ich kann das Gold dahin bringen, ich kann das, oder? Und der wiederum sagt, ja, das könnt ihr machen, ich behalte das Gold da bei mir und ich kriege dafür etwas, dafür muss ich nicht mehr Äpfel pflücken, Birnen pflücken, etc. Also das ist so das sehr, sehr simple, eine sehr, sehr simple Wirtschaft. Und jetzt, das funktioniert, bis dahin funktioniert das alles gut. Jetzt kommt irgendwann mal, oder jetzt hast du die, sagen wir, du hast die 80 Leute, die einfach leben möchten, die pflücken das und die haben dann vielleicht einen Arbeitgeber, der je nachdem unternehmerischer unterwegs ist und der Arbeitgeber sagt ihnen, hey, pflück doch bitte das für mich, weil ich mache damit Orangensaft und dafür kriegst du aber noch mehr Freizeit, du kriegst einen Lohn oder so, oder? Dann hast du eben jemanden, der sagt, ja, ich mache die Bank und du hast vielleicht noch jemanden von diesen 100, das ist die Administration, weil du bist ja dann eine Gesellschaft und du hast irgendwie Gesetze, musst du dich halten, oder? Jetzt funktioniert das bis dahin funktioniert alles immer noch sehr, sehr gut. Aber wenn dann plötzlich die Idee kommt, ja, jetzt seid ihr effizienter geworden. Ihr habt es geschafft, dass eben nicht mehr nur 10 Früchte pro Baum da sind, sondern ihr habt das effizienter gemacht, jetzt sind plötzlich 11 da. Jetzt müssen wir die Anzahl Geld müssen wir erhöhen, oder? Im ursprünglichen Sinn mit Gold ging das nicht. Es hat nicht funktioniert, weil sie konnten das nicht fälschen. Im Fiat-System geht das eben sehr wohl, oder? Und dann sagen sie, ja gut, ihr seid jetzt effizienter geworden, ihr wart innovativ, ihr habt bessere Anbaumethoden gefunden, ihr habt aber auch die Produkte weiterentwickelt. Jetzt haben wir ein Problem, weil quasi, wir müssen jetzt die Geldmenge erhöhen, oder? Und das ist das Kernproblem, was viele Leute nicht verstehen, oder? Weil eigentlich müssen diese Effizienzgewinne, die müssen eigentlich bei der Bevölkerung bleiben. Und damit hast du eigentlich, du hast in dem Sinne zwei Effekte, die Bitcoin lösen wird, oder? Das eine ist eben der Cantillon-Effekt, weil das Geld kommt ja dann von dieser Administrativperson zur Bank. Die Werten sind enorm stark bevorzugt von dem. Das Geld fließt dann in die Gesellschaft, weil man sagt, ja, ihr seid effizienter geworden, deswegen braucht es jetzt eine größere Menge Geld. Und die hinten, die wirklich nur noch arbeiten, die haben ein Problem damit, weil sie haben nur noch die Inflation. Also sie haben nur noch das entwertete Geld. Sie haben aber die Vorteile nicht. Das ist der Cantillon-Effekt.
Oder? Das ist der Cantillon-Effekt, ist dann quasi, die Preise steigen um 5% und ein Jahr später oder am Ende des Jahres gibt es Lohnverhandlungen.
Ja.
Und da verlangt die Gewerkschaft 6% und bekommt 4,5%. Und zu Recht, also ich bin ja ein Liberaler und alles, aber wenn ich gefragt werde, auch im Fernsehen, so, ja, da bin ich bei den Lohnverhandlungen, bin ich dann schon irgendwie auf der Gewerkschafts- und der Seite, weil ich mir denke, naja, eigentlich müssten sie ja schon die Löhne, eigentlich müssten sie 10% verlangen, schon mal die Inflation fürs nächste Jahr vorwegnehmen, ja, um aus diesem diesem Hamsterrad rauszukommen.
Ja, genau. Ja? Genau, also das ist genau der Punkt, oder? Weil eigentlich müssten die Effizienzgewinne, die müssten zur Gesellschaft. Aber das sollte eben nicht, meiner Meinung nach sollte das nicht in Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeber sein, sondern es müsste so sein, dass es gar nicht möglich ist. Es ist so absurd, oder? Zu beobachten, wie du siehst, ja, es gibt Lohnverhandlungen, gibt es Inflation, dann ist. Aber es ist ganz offensichtlich, dass die Kaufkraft für fundamentale Dinge, die hat von der arbeitenden Bevölkerung, die kommt da nicht mit, ja, dieser Inflation, oder? Und das sollte es nicht geben. Und das gibt es nur wegen dem Fiat-System, oder?
Du kannst dich verschulden. Ja. Deswegen haben wir Konsumschulden und deswegen haben wir Klarna und weiter regulierte Kreditkarten und quasi nehmen Schulden auf, die dann die nächste Generation und einem endlosen. Und natürlich, irgendwann geht es nicht mehr, aber es geht doch länger, als man glaubt.
Ja, genau. Und jetzt ist immer die Frage, wann ist es fertig, oder? Wann knallt es eigentlich? Ich hatte mit einem Asset Manager langes gutes Gespräch und sie haben so quasi eine Theorie für sich, oder sie denken jetzt das Szenario, sie nennen das Muddling Through.
Ja.
Also sie werden es immer noch weiter wursteln quasi und es wird immer irgendwie funktionieren, weil viele Leute verstehen das Fundamentale dahinter noch nicht, leider. Oder? Weil es schmerzt halt nicht so, oder? Sie sagen dir, ja, Inflation, das Ziel ist 2%, aber niemand kann dir sagen, wieso ist es 2%, oder? Und dann merke ich meine 1,5%.
Ich kann dir sagen, wieso es 2% ist. Aber es ist keine sehr befriedigende Antwort.
Sag's mir, das ist sicher irgendwo per Zufall.
Ja, in den 1980er Jahren hat ein neuseeländischer Finanzminister in einem Interview auf die Frage, wie stark die Preise steigen sollten, irgendwie gemeint, ja, irgendwas bei zwischen 1-2%, und das hat er sich quasi aus dem Äther gezogen. Mhm. Ja? Also das ein Finanzminister, da fängt es schon an, also die angebliche Unabhängigkeit der Notenbanken, ja, ein Finanzminister. Und dann hat das der neuseeländische Notenbankgouverneur gehört, der das wiederum seinen Ökonomen gesagt hat, er rechnet das einmal nach. Und die haben das nachgerechnet und dann sind drauf gekommen, naja, eher so Richtung 2%. Und das, was ich dir jetzt sage, ist kein Scherz. Der hat dann erzählt, wie diese Story sich dann weiter verbreitet hat über den Zigarrenclub in Basel bei der Bank of International Settlements und dann irgendwann mal alle die großen Zampanos bei den Notenbanken gemeint haben, ja, das ist ja 2%, das klingt irgendwie vernünftig, ja, dass du quasi, du bist weit bei der, in Fiat-Welt ist ja Deflation was ganz Furchtbares, nicht? Also der Kreditkollaps, das heißt, du bist von dieser Deflation relativ weit entfernt, aber noch nicht in einem Bereich, wo die Leute auf die Straße gehen, so wie in Südamerika oder so, wo die Türkei, wo die Inflation viel zu hoch ist. Also das 2% Inflationsziel der Notenbanken und quasi die Grundannahme, auf der unser gesamtes Geldsystem läuft, ist schlicht und einfach eine komplette Erfindung, ohne in irgendeine Basis. Ich dachte ja, es hat vielleicht was damit zu tun, dass traditionell die Goldfördermenge 2% war. Aber noch nicht mal das ist es. Ja. Es ist einfach nur Bullshit in Wahrheit.
Ja.
Man hat sich einfach darauf geeinigt und wenn sich alle die ganze Welt auf einen Bullshit einigt, dann ist es irgendwie Standard. Ne? Und dann, das regt mich dann immer besonders auf, kommen solche Ökonomen wie der Oliver Blanchard, wie er heißt, ja, der mal beim IWF war und wird dann abgefeiert dafür, dass er dann ein Op-Ed in der Financial Times, das ist ja auch eine ganz interessante Zeitung, schreibt, ja, also wir haben uns das jetzt angesehen. Vielleicht brauchen wir doch 3%.
Ja, genau. Ja,
also das ist die ganz hohe Wissenschaft.
Ja, ja? Der einzige Grund, wieso diese Statements plötzlich kommen, ist, weil sie die Kontrolle darüber verloren haben, weil einfach die Inflation eben höher ist. Es ist ja auch eben, wenn ich nochmals zurückkomme auf das, oder? Das sind doch alles Effizienzgewinne, die eigentlich der arbeitenden Gesellschaft zur Verfügung stehen sollten. Das kann doch nicht sein, dass da irgendwelche Ökonomen kommen und dann grausame Modelle darüber stülpen und dann sagen, was alles irgendwo, ja, ein Witz ist sowieso, und dann sagen sie, ja, jetzt sind es 2 oder dann ist es 3%. Das macht so keinen Sinn, oder? Ich meine, das Beispiel vorher mit den Früchten, das ist ja ultra simpel, aber wie preist du jetzt plötzlich Entwicklungen wie AI oder das Internet damals. Ich meine, das sind massive Produktionsgewinne. Und dann kommen die Leute von der Notenbanken oder die Politiker und sagen, ja, wir bleiben bei diesen 2%. Das ist das Ziel. Und wir versuchen jetzt die Geldmenge so zu steuern, dass wir irgendwie auf diesen 2% rauskommen. Und das sollte ja, ich meine, das Gegengewicht oder technologischer Fortschritt ist immer deflationär. Also das heißt, sie müssen das immer irgendwie ausgleichen. Sie müssen Geld drucken, und aber du hast technologischen Fortschritt, das ist natürlich deflationär, oder? Und sie sagen, ja, wir müssen das irgendwie so, und dann kommen wir da auf die 2% raus. Was halt passiert, ist, dass sie dadurch nur sich selber und die ihnen nahestehenden Personen, die profitieren von diesem Gelddrucken, und die anderen, die haben nur die negativen Effekte der Inflation, oder?
Außer diejenigen, die aufgrund der Freiheit und der Opportunität in der Lage sind, unternehmerisch sich auf die Seite der Gewinner dieser Deflation zu stellen. Also einer wie Jeff Bezos beispielsweise profitiert ja gleich doppelt, einerseits von der Deflation des Internets, also sein gesamtes Geschäftsmodell baut ja darauf auf, dass das alles einfacher zugänglich ist, also, ne? Und dann aber dann auch dafür, dass sein ganzes Geld dann wiederum mit den Assets mitwächst und seine eigene Firma. Also der ist mitten im Sweet Spot. Ja? Ja. Aber hat zumindest ein unternehmerisches Risiko eingegangen, das natürlich die Notenbanker nicht haben. Hast du das Video gesehen vom, ich glaube, das war australische Notenbankchef, also das war jetzt schon ein, zwei Jahre her, ja, wo er gemeint hat, it's a great business, central banking, you print money and people believe it.
Ja. Ja? Nein, ich habe nur den Quote gesehen.
Auf Englisch sagt man saying the quiet part out loud. Ja, ja? Also ja. Und das würde, darauf würde ich jetzt gerne, weil du auch sagst AI und so weiter. Es gibt schon die, kennst du auch Russell Napier, der, ich glaube, er ist Schotte oder Engländer, möchte das nicht
sagen. Hab ich schon gehört.
Ein Wirtschaftsanalyst, Beobachter, sehr interessanter Mann. Ich habe mit dem mal mein Interview gemacht, ist ungefähr zwei Jahre her, gemeinsam mit Ronny Stöffele von Incrementum. Und der hat erzählt, seine Theorie ist die, dass wir jetzt mal noch ungefähr 20 Jahre lang einen Dirigismus sehen werden, also starke Staatseingriffe nach französischem Vorbild, und dass dann irgendwann mal die Geduld der Menschen zu Ende sein wird, weil diese Staatseingriffe zwar auf den ersten Blick Jobs schaffen, auch Wachstum schaffen, aber dann noch stärker eben zu einer Verkalkung führen, zu einer Verlangsamung, einer Bürokratisierung führen, und dann irgendwann die Menschen nach einer Thatcher und einem Reagan schreien und wieder mehr Markt zulassen. Und ich habe mir damals schon gedacht, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, du unterschätzt, wie schnell die Dinge heutzutage mit dem Internet, mit der Vernetzung, mit dem Computer und auch mit Bitcoin gehen. Und ich vermute, dass wir möglicherweise jetzt schon am Anfang dieses Prozesses stehen. Jetzt haben wir einen Milley, jetzt haben wir einen Musk, einen Trump, ja. Jetzt haben wir einen, ja, die deutschen Hörerinnen und Hörer werden mich jetzt wieder prügeln, wenn ich jetzt Christian Lindner sage, aber auch einen Christian Lindner, der verstanden hat, dass man auf diese Themen eingehen muss. Ich weiß nicht, die Schweiz ist historisch liberal, aber ich weiß nicht, merkt man es dort auch vielleicht. Also, ich habe den Eindruck, dass wir schon, dass wir durch die Beschleunigung auch, weil der Computer immer schneller wird und so, dass wir einfach schneller in diese Richtung kommen.
Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube, das ist auch das große Learning aus den letzten paar Monaten, oder? Ich meine, wenn du schaust, was in den USA jetzt passiert ist, das ist schon, also ich glaube, dass die Wirkung davon kann man nicht unterschätzen. Also es ist schon krass, was jetzt Trump, was er für ein Kabinett zusammengestellt hat. Und das sind ja alles wirklich große Marktfreunde. Und das, der überwältigende Sieg. Es war ja nicht einfach nur, sondern er hat ja in jeder Dimension gewonnen.
Kamala Harris hat Joe Biden in keinem einzigen County geschlagen.
Genau. Ja. Und das hat auch einen Grund, oder? Also das ist jetzt nicht, meine ich persönlich glaube, das Kabinett, das er zusammengestellt hat, ist wirklich top of the top. Also das viel, viel besser. Ich glaube nicht, dass man in der Politik schon oft ein Gremium, ein Kabinett von dieser Hubraumklasse gesehen hat. Trump an sich gehen die Meinungen auseinander. Ich muss ehrlich sagen, er hat jetzt auch nicht alles komplett falsch gemacht, also rein inhaltlich. Ich meine, die Art und Weise, die missfällt mir teilweise ein bisschen, aber inhaltlich finde ich, er hat gute Ansätze, oder? Und ich glaube schon, dass er so stark gewonnen hat. Ist ein Grund, genau, oder das kommt daher, weil genau aus diesen Gründen, die du gerade gesagt hast, oder wir haben das Internet, die Nachrichten, die verteilen sich so schnell. Und die Leute merken das doch mittlerweile auch. Sie merken, dass es, meine, auch nur schon mit meinen Freunden in der Schweiz, wir sind ja immer noch Paradies, oder überall, uns geht es wirklich gut, das kann ich wirklich sagen. Und die, in der Vergangenheit hat auch die, eben die Notenbank, die hat nicht alles falsch gemacht, immer verglichen mit allem, was rundherum passiert oder global passiert. Aber selbst in
rundherum ist alles EU.
Ja, genau.
Ausnahmslos, außer Liechtenstein. Ja, Grüße
genau.
Gehen raus.
Ja, genau. Aber du siehst es auch in der Schweiz, da gibt es auch ähnliche Tendenzen. Da sagen sie auch alle, ja Moment mal kurz, jetzt haben wir unsere Eltern, die haben ein Salär gehabt, Familie mit zwei, drei Kindern, haben tipptopp gelebt, haben irgendwie mit 30 Jahren ein freistehendes Einfamilienhaus gekauft. Jetzt sind wir irgendwo 30 bis 40. Kannst du vergessen, dass sich irgendjemand ein Haus kauft ohne Erbe? Es gibt praktisch niemand mehr, der wirklich nur mit einem Einkommen lebt. Und die Leute fragen sich schon, also woher kommt das, oder? Und ich glaube, das sieht man dann halt, oder? Dass man sich halt in den ganzen politischen Prozessen vielleicht wirklich einfach nicht auf die richtigen Prioritäten konzentriert hat in der Vergangenheit.
Aber es hat ja auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Also du bist ja dieses, ja, den Eltern ging es so viel besser, für die war es so viel einfacher. Naja, was einfacher war für die, ist quasi der vorgegebene risikolose Weg. Nicht? Du gehst auf die Uni, du kriegst einen Job, da arbeitest du dein ganzes Leben lang, dann gehst du in Pension, dann stirbst du. So, aber es geht immer, der Trend geht in die richtige Richtung und ja, du wächst ja mit, also gerade unsere Eltern, was bist du für ein Jahrgang?
89.
Also, sorry, aber da hätte ich dich älter eingeschätzt. Ja.
Deswegen der Frisur.
Ja, aber die ist geil, die Frisur. Ja. Also absolut top. Also für alle, die uns jetzt bei Audio zugeschaltet sind, da fehlt eine Top-Frisur. Google ihn ruhig. Ja. Also ich bin 83. Unsere Eltern sind ja auch quasi während der Expansionsphase im Berufsleben gestanden. Mhm. Und ihr Berufsleben ist schon zu Ende gegangen am Anfang der Kontraktionsphase. Ich würde sagen, historisch wird man sagen, der Wendepunkt war eigentlich schon 2000. Also die Dotcom-Bubble war eigentlich schon der Wendepunkt, nicht die Finanzkrise. Mhm. Und warum sage ich das? Weil wenn du heute ansiehst, was möglich ist, ja, es stimmt, dass viele Menschen wahrscheinlich, wenn sie auf diesen alten, eingefahrenen Wegen geblieben sind, fühlen sie sich verarscht. Ja. Zu Recht. Vollkommen zu Recht. Und hat auch viel mit Fiat zu tun, nicht? Du gehst von der Uni, nimmst einen Fiat-Kredit auf, bist in dem Fiat-Ding gefangen und so. Aber wenn du, ich sage jetzt mal Hausnummer, ja, du bist seit 2015, ja, erfolgreicher Streamer, ja, oder Influencer mit Wohnsitz Dubai und rollst noch einen Teil deines Einkommens in Bitcoin, dann haben deine Kinder inzwischen ein deutlich besseres Leben als dass deine Eltern das dir geben können. Also die Möglichkeiten gibt es schon, will ich damit sagen. Und sie sind heute auch niederschwelliger als je zuvor. Also ich will quasi diesen Pessimismus irgendwie nicht teilen.
Da bin ich mit allem einverstanden, was du gesagt hast. Ich wollte nicht sagen, dass wir es schlechter haben als unsere Eltern. Das stimmt ganz sicher nicht. Also im Gegenteil, ich bin eigentlich aktuell sowieso jetzt mit allem, mit Bitcoin etc., ich bin sehr, sehr optimistisch, bin sehr positiv für alles, was noch kommt. Ich glaube, wir haben eine sehr gute und aufregende Zukunft vor uns, oder? Und auch mit den Technologien, die wir aktuell haben, das ist gigantisch, das ist auch mega spannend. Yeah. Was ich meinte, ist mehr auf der monetären Sicht, oder? Da sieht man einfach, man merkt die Effekte davon. Man merkt, wenn du vielleicht auch ein Leben führst, was aber ehrlich gesagt auch okay ist, wenn du einfach sagst, hey, ich habe nicht gigantische Karriereambitionen, ich möchte eigentlich auch nicht unternehmerisch tätig sein, sondern ich möchte einfach stabiles Leben haben, ich möchte einen coolen Job haben, natürlich, weil es ist auch meine Zeit. Davon gibt es sehr viele Leute, die haben aber einen anderen Fokus, die möchten vielleicht im Verein aktiv sein, die haben Familie etc. Das ist alles okay, oder? Das sind alles Lebensformen, die soll man auch respektieren, oder? Und da hatte man sicher einfach mehr Kaufkraft in der Vergangenheit. So rein simple Kaufkraft im Sinne von, konntest dir auch mehr Assets, mehr Vermögenswerte leisten, wie eben ein Haus oder so. Ich glaube, das war sicher ein bisschen einfacher. Oder sagen wir es so, das hat nicht, die Entwicklung der Löhne hat sich nicht mit der Entwicklung der Vermögenswerte eingespielt.
So und auch nicht mit der Entwicklung der Effizienz, das sieht man ja in diesen berühmten Statistiken.
Genau,
ja.
Und da muss ich halt schon auch immer sagen, oder? Ich habe vor 2 oder 3 Jahren sogar schon, habe ich mal eine Blogserie geschrieben zu Bitcoin und verglichen mit den Parteiprogrammen der Schweizer Parteien, der größten, oder? Und ich bin wirklich kein Freund linker Politik, aus verschiedenen Gründen. Also,
gibt's in der Schweiz linke Politik?
Ja, gibt's schon, ja. Oder ich muss vielleicht...
Bei uns nicht.
Ich muss vielleicht anders sagen, vor allem einfach kollektivistischer Politik, oder? Ja. Und natürlich haben wir das auch da, oder? Und ich habe das Parteiprogramm studiert. Und es gibt durchaus Punkte, die ich wirklich nachvollziehen kann, oder? Also ich kann nachvollziehen, wieso man sagt, ja, die Leute, die arbeitende Bevölkerung, die wird einfach permanent in dieses Laufrad reingedrückt und die kriegen, die haben die Benefits, die Vorteile der Effizienzgewinne, die landen nicht bei ihnen. Das große Problem ist die Politik. Das sind nicht die Unternehmer, oder? Und das ist.
Also, das sage ich auch immer wieder. Also, deswegen bin ich auch der Meinung, dass Bitcoin auch für klassische linke Anliegen sehr wohl eine gute Antworten bieten kann. Okay. Es ist nicht unbedingt für die. Also, was ich meine ist, Fiat Money, sage ich immer wieder, Fiat Money ist nichts anderes als die Ausbeutung der Arbeiterklasse.
Ja, klar.
Ja, genau durch diesen Prozess, den wir vorher besprochen haben. Ja.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass du, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst, also natürlich, du hast gesagt, viele Leute wollen das nicht. Und das auch zu Recht. Ja. Wir können ja nicht alle immer nur, das ist ein typisches Zeichen von Inflation auch, dass immer mehr Leute sich quasi mit diesen Thematiken auseinandersetzen müssen. Aber wenn du das tust, meine Meinung ist, dass du einfach auch unterbewusst quasi Vorteile schaffst, weil du das ist wie ein Cheatcode. Du durchblickst besser, wie die Welt funktioniert. Du kannst zwar alle anschreien, wisst ihr nicht Fiat Money und Cantillon-Effekt und Inflation und hast du nicht gehört und so. Das interessiert keinen. Ja, aber zu wissen, was das für Auswirkungen hat und dein Leben langsam darauf anzupassen, inklusive Bitcoin dann natürlich, das kann schon gewaltige Vorteile bringen.
Ja, okay, ja ganz sicher, auf jeden Fall. Wir hatten gerade letztens natürlich auch ein Gespräch darüber, der Parteipräsident der SP, eben, das ist die linke Partei in der Schweiz, der hat gesagt, ja, wir haben in der Schweiz die Schuldenbremse, oder? Also das heißt, wir müssen, unser Staat, unsere Bundesbehörde, die ist verpflichtet, die darf nicht mehr Schulden machen, oder? Die müssen immer, das Budget muss sich immer ausbalancieren. Sie haben die Möglichkeit, kurz darüber, übers Ziel hinauszuschießen, jetzt beispielsweise bei Covid, aber sie sind per Verfassung dazu verpflichtet, diese Schulden abzubauen. Und er hat gesagt, ja, diese Schuldenbremse, das ist eine Katastrophe, es ist aus der Zeit gefallen, wir müssen unbedingt Geld drucken. Und ich dachte mir nur so...
Du hast mit ihm geredet?
Nein, das hat er öffentlich gesagt. Mhm. Ich habe dann mit anderen Freunden geredet und unter anderem auch Leuten, die der Partei relativ nahe stehen. Und ich habe ihnen gesagt, hey, früher war eure Partei mal dafür da, dass man quasi den Mächtigen... den Mittelfinger gezeigt hat, quasi. Jetzt fordert ihr, das ist die ultimative Machtkonzentration. Es geht nicht mehr, es gibt keine Möglichkeit, mehr Macht zu haben oder mehr Macht zu zentrieren in den Händen weniger, als wenn du das Geld kontrollierst. Und das scheint einfach nicht zu verfangen oder viele Leute immer noch möchten sich keine Gedanken dazu machen. Das finde ich schon teilweise auch sehr frustrierend, muss ich sagen. Aber ich glaube, ja, im Endeffekt, die Entwicklung der Welt, die gibt uns ja in dem Fall jetzt recht. Also jetzt schauen wir mal.
Was glaubst du, wie es weitergehen wird? Beziehungsweise, was wirst du machen? Du hast ja, als du das letzte Mal hier warst, hast du dein Projekt Berglinde vorgestellt. Da bist du Gründer und Geschäftsführer. Wie läuft das? Was machst du da?
Genau, also ich habe ja letztes Jahr schon mal ein Unternehmen gegründet. Das haben wir dann verkauft. Und letztes Jahr wollte ich wieder zurück ins Unternehmertum. Und ich wollte unbedingt im Bitcoin-Space arbeiten, weil ich einfach... fundamental prinzipiell dahinter stehe, ist meine große Passion offensichtlich. Und ich glaube halt wirklich auch, es gibt mir, so wie man so schön sagt, auf Neudeutsch einen Purpose im Leben. Es gibt mir Sinn. Oder ich glaube, ich setze mich für das Richtige ein.
Deswegen, ich sage immer, die Bitcoin kann keine Energieverschwendung sein, weil die Energie taucht bei den Bitcoinern wieder auf.
Ja, ja. Genau, da ist was dran. Nein, ich habe gesagt, gut, ich möchte ein Bitcoin-Business aufbauen, ich möchte ein B2B-Business aufbauen, weil B2B, das ist mir meinen eigenen Stärken und Schwächen geschuldet.
Business to Business, das heißt, du willst jetzt nicht Bitcoin verkaufen oder ein Buch schreiben.
Nein, genau. Ich möchte nicht, B2C ist Business to Consumer, das ist halt tendenziell dann wirklich, du hast du eine größere Menge, größere Reichweite, größere Anzahl Kunden. Ich glaube, ich bin besser im langfristigen Beziehungsaufbau. Deswegen habe ich gesagt B2B. Ja. Ich habe gestartet mit Consulting und Schulungen, da für verschiedene Banken oder Asset Manager, institutionelle Investoren etc. Und unter anderem habe ich bei einer Bank habe ich gesagt, hey, was ihr wirklich machen müsst, ist, ihr müsst Liquidität zur Verfügung stellen für Bitcoin-Halter, für Firmen und für Private, weil Bitcoin ist dann, es ist in dem Sinne ein totes Asset noch, oder? Also das heißt, es generiert jetzt noch keine Geldflüsse, aber es
habe schon gehört, kein Cashflow.
Genau.
Schon gehört.
Genau. Es ist aber ein Problem, dass viele Bitcoiner möchten halt nicht verkaufen, wie ich auch nicht. Ich würde alles tun, dass ich nicht verkaufen muss, aber ich habe natürlich auch irgendwelche Liquiditätsansprüche, oder? Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber was eben spannend wäre für Investoren, dass sie diese Liquidität zur Verfügung stellen würden. Also eigentlich das ganz traditionelle Bankengeschäft. Deswegen habe ich das den Banken auch vorgeschlagen und gesagt, hey, Das ist, deswegen seid ihr groß. Das ist eigentlich euer Kerngeschäft und Bitcoin ist ein perfektes Besicherungsinstrument.
Perfektes Kapital.
Genau, genau, weil es 24/7 handelbar ist, hochliquide, du kannst auf der ganzen Welt veräußern, sonntags morgens um 3 kannst du liquidieren, alles sehr, 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 sehr gute Vorteile. Und auf der institutionellen Investorenseite mit PKs und so, Pensionskassen, habe ich halt auch versucht, Bitcoin nahezubringen und da sind wir immer noch sehr weit davon entfernt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt lassen wir mal Bitcoin weg, vergiss mal die Volatilität, ich sage euch, ihr investiert Schweizer Franken, US-Dollar, Euro. Und ihr kriegt dafür einen Zins, die Kredite sind permanent überbesichert. Wie sieht das aus? Da haben sie gesagt, ja, das ist spannend, oder? Und dann daraus ist dann quasi die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, gut, ich glaube, meine Hypothese ist, dass sich ein Finanzsystem rund um Bitcoin aufbauen wird. Das wird verschiedene Opportunitäten mit sich bringen. Und unser grosses Ziel ist, dass wir auf der institutionellen Investorenseite Fiat-Geld konsolidieren können und damit das Bitcoin-Ökosystem beflügeln können, also quasi ins Bitcoin-Ökosystem investieren. Mit dem ersten Produkt ist eben Liquidität für die ganzen Bitcoin-Lending-Plattformen zur Verfügung zu stellen.
Wer sind die ganzen Bitcoin-Lending-Plattformen?
Es gibt einiges jetzt. Es ist sehr viel Dynamik im Markt, was mich enorm freut. Also du hast in Europa hast du jetzt Firefish beispielsweise.
Aus Tschechien, genau.
Genau, dann hast du Debify. Die haben alle sehr starke Bitcoin-Prinzipien. Also da wird nichts rehypothecated. Also das heißt quasi Papier-Bitcoin, es gibt keine Papier-Bitcoin.
Ich glaube, das ist wichtig, mal, wenn wir über die Frage, also grundsätzlich, nur ein Satz, grundsätzlich faszinierend, ja, ich höre jahrelang nichts davon und jetzt höre ich innerhalb von 3 Tagen aus 3 verschiedenen Richtungen, hast du nicht gehört, hier Bitcoin-Lending, hier, ja, was macht ja auch Sinn, warum macht es Sinn? In erster Linie deswegen, weil das ist, was quasi reiche Menschen immer schon getan haben, nicht? Du verkaufst das Haus nicht, sondern du nimmst den Kredit auf, besicherst es mit dem Haus. 2 Vorteile, A, das Haus gehört noch immer dir, du kannst es aus irgendeinem anderen Cashflow, einem Job, was auch immer, zurückzahlen und B, allerwichtigster Vorteil, du musst keine Steuern zahlen, ja, sondern du kriegst einfach das Geld und musst nicht auch noch Steuern zahlen und bist dann deine Bitcoin los. Ja. Hat einen schlechten Ruf wegen Geschichten wie BlockFi und ich glaube Celsius war auch in diesem Geschäft. 2 Betrugssysteme, die zusammengebrochen sind, weil sie diese Bitcoin nicht vertrauenswürdig verwahrt haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Debify ist. Firefish habe ich mir ein bisschen eingesehen, bin noch im Prozess mehr anzusehen, aber jedenfalls da hat man offenbar ein System gebaut, wo die Coins auch nicht in der Kontrolle dieser Identität stehen, sondern weiterhin quasi über Multisig so abgesichert sind, dass du zwar sie auch nicht rausziehen kannst, ohne das Abnicken quasi der Gegenseite, aber auch nicht die das einfach nehmen können und nochmal verwenden, und das ist Rehypothecation, also quasi, dass du ein Bitcoin dreimal verkaufst sozusagen.
Genau, genau, und das ist bei Debify genau, ist ziemlich ähnlich. Oder? Ja. Also die machen, also wir arbeiten auch mit beiden, hoffentlich, mit Debify sind wir schon live. Es geht eigentlich darum, dass du dein Multisig-Setup hast und du als Kreditnehmer, also du, der die Liquidität kriegt, der hat auch einen Schlüssel. Also er kann jederzeit schauen, die Coins sind noch da, die werden nicht irgendwie Funny Business betätigt oder so. Also die haben einen Schlüssel, wir haben einen Schlüssel, die Plattform hat einen Schlüssel, und jetzt in Debify-Setup ist es sogar noch so, dass ein Treuhänder hat auch noch einen Schlüssel. Und dann braucht es 3 von 4, dass du die liquidieren kannst, oder? Also das heißt, wir können nicht einfach irgendetwas damit machen, Debify nicht, Treuhänder sowieso nicht, aber natürlich auch der Kreditnehmer nicht. Also es gibt eigentlich enorm viel Sicherheit in diesem System.
Aber du brauchst Fiat Money, weil den Kredit kriegst du ja in Fiat Money, oder?
Genau. Ja. Und das möchten halt wir zur Verfügung stellen, oder? Also wir konsolidieren Fiat Money und stellen das dann den Bitcoinern und natürlich Bitcoin-Firmen auch zur Verfügung, oder? Das ist quasi das Ziel, oder?
Ah, und ihr bekommt dann den Zins dafür?
Der Zins bekommt dann der Investor, und wir kriegen halt Management-Fee, oder? Das ist ein traditionelles Asset-Management-Geschäft eigentlich, oder? Wir sind dann natürlich fürs Collateral Management zur Verfügung.
Also ihr gebt den Zins auch nochmal weiter, das will ich.
Ja, natürlich. Ja, also wir haben im Hintergrund Family Offices, Hedgefonds etc., die uns Geld zur Verfügung stellen, dafür kriegen sie einen Zins, aber wir machen dann das Management der Bitcoin, oder? Also wir beispielsweise, wir schauen, okay, jetzt korrigiert der Preis, der geht runter, oder? Dann gibt es verschiedene Levels, und irgendwann musst du entweder den Kredit teilweise zurückzahlen, oder du musst die Sicherheit erhöhen, oder...
Ist ein Margin Call?
Ja, genau. Oder halt im Worst Case wirst du liquidieren. Mhm. Und das muss halt irgendjemand machen, das machen wir. Das ist eigentlich das Ziel, oder?
Warum macht ihr das? Machen das nicht die Plattformen selbst?
Es gibt unterschiedliche Setups, oder? Gewisse machen das, gewisse nicht. Und wir sind da sehr flexibel, oder? Also je nachdem. Ich meine, im Endeffekt gibt es einfach einen Zins, und der muss im Kredit, gibt es Arbeiten zu erledigen, und dann wird halt der unterschiedlich aufgeteilt.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen, und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Was Bitcoin bringt, ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung, Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit Was Bitcoin bringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description, und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen. Und das geht in beide Richtungen. Ich kann Fiat ausborgen oder ich kann auch Bitcoin hergeben, eben um die Zins von denen zu bekommen, die Fiat ausborgen.
Ja, also Bitcoin hergeben.
Nein, ich kann Fiat hergeben, so ist
Fiat
es.
Fiat hergeben, ja. Also das ist halt das Ding, oder? Es gibt Lösungen im Markt, wo du Bitcoin belehnen kannst. Ich persönlich habe noch keine Lösung gefunden, hinter der ich persönlich stehen kann.
Wenn du Bitcoin verleihst.
Ja, genau.
Also das heißt, diese Systeme sind eher so, sagen wir jetzt Hausnummer, ich habe einen Bitcoin, ja. Ja, und dann gehe ich zu einer dieser Plattformen, Firefish oder Debify und hol mir dann, ich glaube bei Firefish ist es so, du musst für einen Bitcoin bekommst du quasi einen halben Bitcoin Kreditmenge. Ja. Also bei 100.000 kann ich mir 50.000 ausborgen, das ist doppelt abgesichert und ab einer gewissen Schwelle, ich kann das zurückzahlen und dann und muss ich aber aufpassen, dass ich, wenn der Preis zu stark runtergeht oder dann kann es passieren, dass ich liquidiert werde.
Ja, das ist so Marktstandard, 50%.
Und eure Rolle ist, ihr sammelt Fiat Money ein und quasi gebt dieses Fiat Money an diese Plattformen als Liquidität und bekommt dann die Zinsen, die Kreditnehmer zurückzahlen.
Genau.
Und gibt die weiter.
Genau. Genau. Also vielleicht noch, ist noch wichtig aus meinem Hintergrund, oder mein erstes Business, welches ich aufgebaut habe, war eine Peer-to-Peer-Plattform. Und ich glaube, rückblickend, ein großer Fehler von uns war, dass wir viel zu lange an diesem Peer-to-Peer-Modell festgehalten haben. Oder? Wir hatten immer ein Problem, entweder hatten wir zu viele Investoren oder wir hatten zu viele Kreditnehmer. Und dann, eine Seite war immer unglücklich. Und vor allem, wir hatten auch ein Problem, dass wer war denn unser Kunde, respektive für was setzen wir uns ein im Falle von irgendjemand zahlt nicht rechtzeitig zurück, sind wir da, ist das KMU unser Kunde damals oder ist der Investor unser Kunde? Das war ein Fehler, oder? Also das hätten wir nicht machen sollen, so lange vor allem. Sieht man auch, es hat sich keine Peer-to-Peer-Plattform durchgesetzt, oder?
Das ist Peer-to-Peer-Lending.
Genau, Peer-to-Peer-Lending. Oder das hat sich nur durchgesetzt, weil sich auf Entweder-Oder konzentriert hat. Und ich glaube, das wird auch ganz sicher so sein im Bitcoin-Lending-Space, oder? Das wird sich auch so entwickeln. Und wir möchten eigentlich schauen, dass wir halt das dann auch mit Regulierungsfragen, oder? Also wir sind im Prozess für eine Asset Management Lizenz. Das heißt, die ganzen Lending Plattformen, eben wie Firefish oder wie Debify oder Ledden oder HODL oder wie sie alle heißen, die können mit uns Partnerschaft eingehen und wir können ihnen die Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, sie müssen sich nicht um die Regulierung kümmern, sie müssen sich nicht um das Investorenmanagement kümmern, sie können sich rein nur um die Kreditnehmerseite kümmern. Oder? Und dasselbe gilt natürlich für uns auf der anderen Seite. Oder?
Aber das ist faszinierend. Also da sind wir wirklich dann quasi bei der Kernzelle eigentlich eines Finanzsystems mit Bitcoin Beteiligung, sage ich jetzt mal, oder rund um Bitcoin, weil das ist auch dann die Anerkennung eben dessen, was ein Michael Saylor sagt, was ein Peter Kotosek sagt, Bitcoin ist Kapital, in dem Fall Collateral, ja, mit dem man was machen kann.
Genau.
Aber es ist nicht, wir sind noch nicht so weit wie der Hubertus Hofkirchner, dass man quasi gleich den Kredit dann noch mit einem zusätzlichen Krypto-Bitcoin-System macht, sondern da sind wir noch im Fiat-Bereich.
Ja, genau. Und das ist, ich glaube halt, das wird sich alles über die nächsten 10 Jahre aufbauen, oder? Und wir möchten einfach das Eingangstor sein für die Fiat-Welt, um das Bitcoin-Ökosystem zu befeuern, quasi. Weil es ist, ich meine, Bitcoin als Asset finde ich unglaublich faszinierend, keine Diskussion.
Du musst das machen können,
damit. Und vor allem, es entsteht so viel, es ist so viel Innovationskraft auch in den Firmen da drin. Das ist, ich liebe das auch, das ist so faszinierend, oder? Alle Arten von Startups werden aufgebaut, es werden Lösungen gebaut von traditionellen Firmen. MicroStrategy ist klar das bekannteste Beispiel. Aber es gibt auch andere, kleinere Firmen, die irgendwie auf Treasury-Lösungen hinarbeiten. Oder? Also es gibt enorm viel Innovationskraft in diesem ganzen Ökosystem. Und wir möchten schauen, dass wir die Finanzprodukte dafür bauen können. Einfach unseren Teil dazu beitragen. Ich meine, wenn unsere Hypothese aufgeht, dann ist der Markt, das Potenzial ist so riesig groß. Wir arbeiten gerne mit allen zusammen und wir haben auch Freude, wenn es weitere Konkurrenz gibt. Das ist alles okay. Also.
Aber das heißt, was mich fasziniert ist, dass wir offenbar einen Need haben. Also am Anfang haben wir davon gesprochen, dass möglicherweise die Schweizerische Nationalbank einen Need haben wird, Bitcoin zu halten, dass die USA einen Need haben, Bitcoin zu halten, dass Unternehmen, so wie MicroStrategy, einen Need haben, Bitcoin zu halten, und jetzt haben eben kleinere Bitcoin-Halter auch einen Need, an solche Finanzinstrumente oder Finanzangebote ranzukommen, einfach deswegen, weil das Leben... Wie soll ich sagen, das Leben geht weiter und du willst ja nicht unbedingt die Bitcoin verkaufen. Du willst ja die Bitcoin halten, so wie du ein, deswegen sagt der Michael Saylor, vergleichst du mal mit Manhattan. Du verkaufst ja auch in Manhattan nicht, sondern du belendest es halt.
Natürlich, ja, ganz genau. Und das ist, ich möchte jetzt auch nicht, wenn jetzt plötzlich die USA kommen und sagen, ja, sie haben eine Strategic Bitcoin Reserve, dann möchte ich ja nicht ihnen meine Bitcoin verkaufen. Also selbst wenn das einen sehr positiven Effekt auf den Preis haben wird, möchte ich ja die behalten. Also ich glaube, sobald das Verständnis in der Bevölkerung da ist, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, was wirklich alle die positiven Seiten sind. Weil wir sind in der breiten Bevölkerung sind wir noch nicht da. Also es wird immer noch mit Krypto in einen Topf geworfen. Man hat immer noch das Gefühl, es ist so funny Internet Money. In der breiten Bevölkerung, wir sind schon weiter, aber die wirklichen Vorteile, die werden noch nicht erkannt.
Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als müsste irgendwie jeder, egal ob das jetzt ein Kleinanleger, eine Bank, eine Notenbank oder ein Donald Trump ist, durch eine Shitcoin-Phase. Kann das sein?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich war, Trump hat ja diesen Trump-Coin und dann noch diesen Melania-Coin lanciert. Und ich war so, ich bin da so durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Oder zuerst habe ich gesagt, nun gut, ich bin eigentlich großer Anhänger vom freien Markt. Also jeder soll machen können, was er will. Dann habe ich gesagt, ja gut, irgendwie geht ja jeder durch diese Shitcoin-Phase, oder? Inklusive mir, irgendwie im 2017 war das. Also muss man ja da ein bisschen Verständnis zeigen. Dachte ich zuerst. Und dann habe ich irgendwie gesagt, nein, ich kann doch kein, das ist eigentlich gegen alles, wofür ich stehen möchte. Das ist ja eigentlich nicht akzeptabel jetzt in seinem Fall, oder? Weil Präsident und das ist einfach Abzocke par excellence, oder?
Also das ist die Sache mit den Coins und er hat sich, ich glaube, schon davon distanziert oder was auch immer, ja, das sind seine komischen Söhne, die da, das weiß ich auch nicht genau, aber es geht mir weniger um die Coins, die er selbst da jetzt angeblich oder seine Familie lanciert hat, sondern die Tatsache, dass quasi die Tür zur Shitcoinery jetzt weit aufgerissen wurde und die Kryptoindustrie jetzt entspannt ist und gleichzeitig natürlich auch das Argument ist, naja, das bedeutet aber auch, dass Bitcoin als Hauptprotagonist in dieser Welt alle Freiheiten hat, sich zu entwickeln. Ja, und das ist halt sozusagen die beiden Seiten der Medaille. Unter Gary Gensler und Biden hat es noch so ausgesehen, als würden sie sich wirklich auf Bitcoin konzentrieren. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, Geschichte. Und ich habe den Eindruck, dass Trump und Konsorten das jetzt nutzen wollen, um einfach alles nochmal gewaltig aufzublasen. Das ist mein Eindruck. Und ich nehme an, entschuldige, dass ich jetzt so lange, aber ich nehme an, wenn du mit Banken und Finanzleuten in der Schweiz redest, dann werden die auch alle Cardano und Ethereum in den Augen haben. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich glaube, die haben das Gefühl, dass sie da mehr Geld verdienen können.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Hauptgrund ist. Also ich kann dir von einem konkreten Beispiel erzählen. Von einer größeren Bank in der Schweiz, die haben ein Krypto-Angebot lanciert, oder? Und denen habe ich eben genau auch erzählt, hey, ihr müsst mit Bitcoin, da gibt es spannende Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die sind auch sehr nahe an eurem Kerngeschäft etc. Und da kam als erstes zurück, also für uns ist das erste Ziel, dass wir jetzt mal die Anzahl Coins erweitern. Und ich so, wieso denn genau? Und so, ja, weil für sie ist es nach wie vor immer noch eine Investition auch, um das ganze Phänomen Blockchain besser zu kennenzulernen. Oder weil sie eigentlich eher, sie glauben einfach an die Technologie und möchten jetzt mal da mit kleineren Projekten starten. Oder? Und da dachte ich mir so, boah, also wir sind immer noch, und das ist ein sehr etabliertes Institut in der Schweiz. Wenn die wirklich noch so weit davon entfernt sind, um die fundamentalen Unterschiede zu verstehen, von Bitcoin zur ganzen Kryptowelt, dann dauert es schon noch. Wir müssen da halt wirklich weiterhin noch in die Aufklärung investieren etc. Also da gibt es schon immer noch sehr, sehr viele, die wirklich das ganze Krypto-Zeug in den gleichen Topf werfen. Ja. Das ist einfach nicht so. Es ist fundamental ein anderer. Ich bin ja nicht mal... Ich sage einfach, die Crypto-Use-Cases, die interessieren mich einfach nicht. Von mir aus gesehen sind sie Tech-Plattformen, die irgendwo ein VC-Business ist. Vielleicht ist das so, vielleicht gibt es ein neues AWS, neues Azure, also neue, weiß ich nicht.
Es gibt bis jetzt eine Anwendung von Krypto, die funktioniert, im Alltag eine Bedeutung hat und die auch, wo ich auch verstehen würde, warum Trump die interessiert.
Das Stablecoins.
Stablecoins, ja, ganz genau. Gibt es eigentlich eine gute Franken-Stablecoin?
Es gibt einige im Aufbau. Also ich weiß konkret von Frankencoin. Die sind jetzt die sind da dabei.
Das klingt ein bisschen wie Frankenstein.
Aber die sind alle noch ganz am Anfang.
Also, weil das wäre ja interessant, nicht? Dass ich dann quasi auf meiner Krypto-Wallet kann ich dann Franken halten statt Euro. Ja, wer will das nicht?
Ja, ja, du hast dann halt immer, oder es ist halt immer eine Zentralisierung im Spiel. Es kommt darauf an, wie es hinterlegt ist, etc. Aber das mag alles sein und ich mag das, also ich finde ja generell, prinzipiell stehe ich ja voll hinter Innovation und dann Macht und dann sollen auch verschiedene Projekte sollen scheitern. Das ist alles gut. So wie halt Innovation funktioniert. Ich habe da ein Problem, sobald die Krypto-Projekte sagen, sie sind das nächste Bitcoin.
Ja, klar.
Dann, weil zum Beispiel, oder wenn du jetzt schaust, irgendwie nimmst du einen Solana von der ganzen Solana-Community habe ich noch relativ wenig gehört, dass sie das nächste Bitcoin sind, sondern sie sagen einfach, gut, wir sind irgendwie Meme-Coin, bla bla bla, haben schnelle Transaktionen.
Ja, so ein reiner VC-Scam.
Genau. Und ich meine, interessiert mich nicht, ich lasse die Finger davon, ich glaube nicht daran, aber nun gut, wer bin ich? Ich kann nicht den ganzen Markt vorhersehen, oder? Aber dann hast du andere wie Ripple oder auch Ethereum, die sagen, kommen ja immer wieder mit neuen Stories, wieso sie das bessere Bitcoin sind. Und da hab ich schon wirklich Mühe damit, oder?
Yeah.
Und das verzerrt einfach den Markt. Oder respektive es dauert halt einfach wieder länger, oder? Und jetzt, um deine Frage noch zu beantworten, irgendwie glaube ich halt im Endeffekt, ja, vielleicht müssen wirklich tatsächlich alle irgendwie mal durch eine Shitcoin-Phase und vielleicht auch sich ein, zwei Mal die Finger verbrennen und bis sie dann halt verstehen, hey, das sind komplett unterschiedliche Themen.
Das ist auch schwierig drauf zu kommen. Da habe ich damals mit Leon Wankum habe ich auch viel darüber geredet und er hat auch vollkommen recht. Er hat gesagt, das ist dieser Switch jetzt auf Meme-Coins als Hauptspekulationsmittel ist ja auch das offizielle Eingeständnis, dass da mit Coins spekuliert wird, wo sonst außer der Zockerei nichts dahinter steht.
Ja.
Ultimativ wird man draufkommen, der große Fehler, den Ethereum gemacht hat, ist tatsächlich zu versuchen, etwas aufzubauen. Charles Hoskinson von Cardano ist schon vor 4 Jahren rumgerannt und hat gesagt, übermorgen werden wir 1000 Dapps auf Cardano haben. Gibt bis heute nichts, aber das ist das Beste. Du hast es genannt, unsere Freunde von Ripple, ja, rennen auch seit Jahren herum, haben das beste Marketing-Department, was man sich vorstellen kann. Es gibt auf der Welt wahrscheinlich eine Kleinstadt an Menschen, wenn man sie alle zusammensucht, die sind davon überzeugt, dass XRP der nächste Standard der Bankenkommunikation sein wird. Und dann gibt es noch, habe ich gehört, allergeistesgerüchte, so der CEO von Ripple wird der nächste Fed-Chef. Weißt du, die sind extrem gut dabei, quasi ihre Leute an der Stange zu halten mit irgendwelchen Stories, die wiederum die Leute deswegen, die wollen ja an der Stange gehalten werden, ja, okay, weil sie ja gierig sind. So. Und dann gibt es nach eine ganze Reihe von Coins, die einfach nie irgendwas konnten. keine Ahnung, ja, Grüße gehen raus an Tezos, ja. Die halten bis heute, glaube ich, 16.000 Bitcoin, das können sie, ja. Und sonstige Projekte, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, was gibt es da noch alles? Avax und ich möchte jetzt keine, ich habe jetzt eh schon einige Namen, aber und genau. Und Ethereum hat aber versucht, was zu tun, hat halt nicht funktioniert und jetzt sind sie dabei zu sterben. Das ist sozusagen, da kann man dann den Beweis antreten, dass es nicht funktioniert. Wenn du aber nie was versuchst, sondern immer nur auf morgen vertröstest, dann kannst du in jedem Bullenmarkt irgendwie mit raufschwimmen.
Ja, genau. Du musst einfach deine Story immer wieder ändern. So
genau.
3-4-Jahrestakt oder so, ja.
Genau. Eine der Stories, die jetzt aus der Krypto-Community kommt, ist, wir sind ein Layer 3 oder ein Layer 4 auf Bitcoin. So.
Ja, genau. Ja, genau. Ganz genau. Ja, eben. Ich glaube, das gehört halt dazu. Das hat es im Internet, in der Internet-Boom-Phase gegeben. Das wird es jetzt ganz sicher, gibt es jetzt schon mit AI, da wird es ganz viele Unternehmen geben, die sagen, sie sind das nächste super-duper AI-Ding und im Endeffekt sind sie einfach haben sie sich an ChatGPT angebunden oder wie auch immer. Das gibt es halt immer und das ist leider so, dass sich sehr viele Leute auch die Finger wieder verbrennen werden. Aber das ist nun mal auch so passiert es halt einfach. So geschieht Innovation im Endeffekt.
Ich habe, glaube heute habe ich, was habe ich heute gefunden auf Twitter? Pump.fun. Geht nicht hin, aber ich habe es gleich gegoogelt. Pump.fun ist launch your own meme coin in seconds, trade without adding liquidity.
Okay.
Also ich, ja. Ja, ich meine, so gesehen kann man vielleicht Folgendes sagen. du und ich, wir werden nie aufhören zu betonen, dass dieses ganze Kryptozeugs Schall und Rauch ist. Ja. Ja? Und dass Bitcoin die wahre Innovation darstellt. Ja. Und dass die Tokenisierung, das sage ich auch immer, die Tokenisierung findet statt, aber wir tokenisieren den Wert, der in den anderen Assets gespeichert wird. Wir tokenisieren nicht die Assets. Das meiste Geld, das in Immobilien, Aktien etc. steckt, steckt ja da drinnen, um den Wert zu speichern, nicht um das Asset zu halten. Klar. 90% derer, die eine Apple-Aktie besitzen, wollen ja nur sich gegen die Inflation verteidigen, nicht Apple-Aktie kaufen. Ja? Und warum sage ich das? Vielleicht ist auch diese Öffnung gegenüber Krypto, auch von der Trump-Administration, einfach auch das Eingeständnis, bewusst oder unbewusst, dass sie es eh nicht auch das nicht aufhalten können. Diese Zockerei, das wird halt, sonst findet es halt außerhalb statt und dann kann es passieren, und das ist, glaube ich, zumindest ein Argument, das stimmt, dann kann es passieren, dass auch die Innovation, die echte Innovation eben nicht in Amerika stattfindet, und deswegen hat man sich entschlossen, dass unter Anführungszeichen zu Hause zu behalten.
Ja, ja, und ich meine, das ist vielleicht noch ein guter Punkt, oder? Von daher ist mir ja diese ganze Meme-Coin-Phase jetzt, ist mir eigentlich noch viel sympathischer als die Stories vorher, oder? Weil die ist wenigstens ehrlich. Das ist einfach Casino und Zockerei. Und ich meine, dann sollen die Leute pump.fun oder wie auch immer, sollen die das machen? Ich kann dann auch ins Casino. Ich möchte das auch niemandem verbieten. Aber es ist nichts weiter als Zockerei, oder? Und das ist sehr viel ehrlicher als die Stories von mit NFTs und dann aber noch mit den ganzen ICOs, yeah, und da, oder? Also da, ja, sollen sie weiter ins Casino, und dann passt das schon.
Wie geht's für dich weiter? Wie geht's für Berglinde weiter? Wo findet man dich auf den sozialen Netzwerken auf dem Datenhighway?
Berglinde.com ist unsere Webseite. Findet mich auf allen gängigen Social Media Plattformen, Noster, X, LinkedIn auch, obwohl ich da immer wieder ein bisschen Kopfschmerzen habe. Aber da findet ihr uns, könnt uns jederzeit direkt kontaktieren. Wir sind immer interessiert an weiteren Partnerschaften, sei es auf der institutionellen Investorenseite, aber auch mit Bitcoin-Firmen und anderen Plattformen, und freuen uns riesig auf alles, was noch kommt. Ich glaube, die Zukunft für Bitcoin und das Bitcoin-Ökosystem wird spannend und großartig.
2025 hat wild begonnen. Es geht wild weiter. Zu allerletzt, Preisprognose für dieses Jahr?
Hey, ich glaube wirklich, es gibt so ein paar Punkte, die haben wirklich einen gigantischen Effekt, oder? Also wenn jetzt, sagen wir jetzt einfach mal, tatsächlich in den USA kommt diese Strategic Bitcoin Reserve, dann würde mich, es würde mich nicht erstaunen, wenn wir 6, 7, 8, vielleicht sogar 10-fach noch vom jetzigen Preis realisieren würden. Aber das ist natürlich auch, also das wäre ja gigantisch, weil das würde den Wettbewerb unter den Nationen von einem Schlag von 1 auf 100 erhöhen, oder? Also das wäre so ein, ich weiß eben nicht mal, ob ich sagen soll Lucky Punch, weil eigentlich wäre es mir schon lieber, wenn wir noch in der breiten Bevölkerung das Verständnis noch weiter ausbauen könnten. Aber das hätte sicher einen riesigen Effekt auf den Preis.
Außerdem wollen wir ja nicht unbedingt, dass die Staaten sich zu viel Bitcoin krallen, oder?
Ja, genau. Also da ist immer so ein bisschen dafür und dawider. Mhm. Also da, ich meine, ich wäre auch nicht ehrlich, wenn ich nicht sagen würde, natürlich hätte ich auch, also Number Go Up ist, natürlich habe ich auch Freude, wenn es meinem Unternehmen gut geht und wenn die meine eigene Kaufkraft steigern würde, oder? Also da ist man ja immer ein bisschen in diesem Zwiespalt als Bitcoiner, oder? Also, aber ich hätte lieber,
wie soll ich sagen, das hat uns schon alle hierher gebracht.
Ultimate. Ja, natürlich. Ja. Ganz klar. Und ich glaube, also meine, verstehe mich nicht falsch, ich fände es auch super, wenn das passiert, der Wettbewerb unter den Nationen. Ich glaube, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir vielleicht noch 4 Jahre mehr Zeit hätten. Und dann könnten wir das, dann würde es gradueller passieren, oder? Aber du hast, die Frage war Preisprognose für 2025. Also ich bin so oder so Strategic Bitcoin Reserve hin oder her, bin ich sehr positiv, sehr bullish, weil auch auf institutioneller Seite, da kommt wirklich grausamer Nachfragedruck. Also meine, das sieht man ja nur schon bei MicroStrategy. Ist ja absurd, wie viel Geld die raisen und wöchentlich wieder kaufen. Das kommt ja immer von externen Investoren. Das heißt, die Nachfrage muss so groß sein, das Angebot ist schlicht nicht da. Ob jetzt die USA den Strategic Bitcoin Reserve lancieren oder nicht, da gibt es offensichtlich so viele institutionelle Investoren, die kaufen wie die Verrückten. Und das muss über kurz oder lang starke Effekte auf den Preis haben. Wir haben schon 2024 war schon eigentlich wirklich gut. Aber sagen wir, ich sehe den Preis Ende 2025 realistisch bei 250 bis 300.000.
Und das generelle Makroumfeld, ist das deiner Meinung nach konstruktiv für Bitcoin derzeit? Also die Zinsen, heute wieder großen Thread auf Twitter gelesen, dass China jetzt wieder das größte Stimuluspaket aller Zeiten schnürt, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die sagen, naja, es gibt Rezession, es gibt diesen Grund, warum es runtergehen könnte. Jamie Dimon hat in Davos gesagt, er sieht den US-Aktienmarkt als inflated an, also als überbewertet. Es gibt so wie immer beide Stimmen, aber was sagst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist sowieso ziemlich spannend, oder? Wenn du die Marktzinsen anschaust, beispielsweise in den USA, die sind in den letzten Wochen sind die wieder gestiegen, obwohl eigentlich die Fed hat die Leitzinsen nach unten korrigiert, oder? Also war schon, da gibt es irgendwie divergierende Entwicklungen. Ich bin ziemlich gespannt. Ich meine, die Inflation ist auch wieder zurückgekommen. Also die CPI-Zahlen, Konsumentenpreisindex, die haben wieder angezogen. Ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben. Also die werden sicher nicht unter diese imaginären 2% fallen, sondern die werden eher in 2,5-3% sein. Das heißt eigentlich, die Notenbanken müssten weiter anziehen. Und dann ist natürlich das Risiko schon einer da von einer Kontraktion, oder? Also dass wir da irgendwie sinkende Assetpreise sehen werden. Und aber ich weiß es schlicht nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, was auf makroökonomischer Seite passieren wird. Wahrscheinlich, wenn man jetzt schaut, oder China ist sowieso, die werden wieder, wie du gesagt hast, sehr stark stimulierend eingreifen. Jetzt Trump hat in der Vergangenheit gezeigt und auch jetzt wieder gezeigt, dass er jetzt nicht fiskalisch ist, ist er jetzt nicht wirklich zurückhaltend. Also ich meine, die werden auch viel Geld ausgeben. Klar, die sagen jetzt...
Wärst du? Nein, natürlich. Ich wär's nicht. Wenn ich den Dollar drucken würde, wäre ich auch nicht fiskalisch zurückhaltend.
Genau. Und das ist halt eben der Punkt, oder? In den USA scheint es jetzt eine Regierung zu geben, die hat tatsächlich den Wert von Bitcoin erkannt und die sitzt glücklicherweise noch auf dem Thron der internationalen Geldpolitik mit der globalen Leitwährung, ja, da würde ich wahrscheinlich auch gut drucken, gut ausgeben und parallel Bitcoin kaufen oder auch sonst. Ich meine, das ist halt der Vorteil der USA nach wie vor, oder? Aber um deine Frage zu beantworten, er wird sich in erster Linie wahrscheinlich wiederum über die Entwicklung an den Finanzmärkten definieren. Das hat er schon in der ersten Amtszeit gezeigt, oder? Also das heißt, er wird tendenziell schauen, dass sich die Aktienmärkte und dementsprechend wahrscheinlich auch Bitcoin positiv entwickeln wird. Also das heißt, er wird schauen, dass die Zinsen runtergehen. Und da gibt es ja Optionen. Also und deswegen... Ja, wahrscheinlich, also nein, nicht wahrscheinlich. Es gibt ja, Lynn Alden sagte, nothing stops this train, oder? Also
du kannst auch über Deregulierungen, Steuern etc., du kannst ganz andere Dinge tun, als jetzt nur die Zinspolitik zu beenden.
Genau. Ja. Und der Ansatz von Trump und seinem Kabinett jetzt wird ganz sicher sein, dass sie die Verschuldung über Wirtschaftswachstum versuchen, in den Griff zu kriegen. Also einfach, genau wie du gesagt hast, Deregulierung und einfach... Pedal to the metal quasi.
Also der crazieste Bitcoin-Guy ist ja Howard Lutnick, oder? Der neue Handelsminister. Hast du das Interview gesehen, das er gemacht hat bei Pomp? Pomp? Ich bin kein Pomp-Fan, aber ich habe mir das Interview angesehen.
Ich habe nur darüber gelesen.
Also das war das, indem er gesagt hat, er hält hundreds of millions, also Lutnick. Lutnick ist der Chef von Cantor Fitzgerald, einer der wichtigsten Banken, ein Primary Dealer der Fed, einer der traditionellsten Häuser an der Wall Street. Er hält hunderte Millionen in Bitcoin und dann hat er gesagt, und irgendwann im nächsten Jahr werden es dann Milliarden sein. Ja, also quasi impliziert, dass es im Preis stark steigen wird. Und das Lustige ist, als ich den Podcast gesehen habe, wusste ich nicht, wer er ist, und ich wusste auch nicht, dass der im Trump-Team ist. Also damals war er noch nicht Minister, da war Trump noch nicht gewählt. Aber was ich wirklich beeindruckend finde, und ich werde den Link gerne in die Shownotes tun zu dem Interview, ich finde ja ich verfolge das natürlich alles, und die Amerikaner sind oft ein bisschen, soll ich sagen, oberflächlich vielleicht. Sie sind nicht sehr emotional, ich weiß nicht, was ich suche nach dem falschen Wort, aber er erzählt in diesem Podcast diese unglaubliche, tragische Geschichte. Cantor Fitzgerald hatte am 11. September 2001 700 Mitarbeiter von dieser Bank, die alle in den obersten Stockwerken des World Trade Centers gearbeitet haben.
Wow.
Und er hatte schon davor, Jahre davor, weil er so erfolgreich war in seinem Job, klassische amerikanische Aufsteiger-Ding, ja, Eltern, kein Geld, ich glaube sogar alleinerziehende Mutter, also wirklich aus armen Verhältnissen, und hat sich da hochgearbeitet. Und Cantor Fitzgerald ist auch noch gegründet worden von Cantor und von Fitzgerald, das waren die Gründerfiguren, und er war dann der Nachfolger. Und er hat dann irgendwann mal jahrelang davor, hat er gesagt, er hat jetzt genug Geld, er hat seine 100 Millionen, die berühmten 100 Millionen Notgroschen, die berühmten 100 Millionen Notgroschen und sein Haus in den Hemden, so ein Haus hier, und hat gesagt, ja, schau, ich habe kleine Kinder, soll ich jetzt jeden Tag um 7 im Büro sein, ja? Die Regel besagt, ich bin jeden Tag um 8, 9 im Büro, aber ich verlasse das Büro, sobald meine Kinder die Schule verlassen. Und am 11. September 2001 hat sein kleiner Sohn damals seinen ersten Tag im Kindergarten gehabt. Und deswegen war er nicht um 8 im Büro, sondern hätte erst um 11 kommen sollen.
Oh, wow.
Und nur deswegen hat er überlebt. Ein Freund von ihm hat ihn noch versucht zu überreden, sein Kind einen Tag früher in den Kindergarten zu geben. Hat er nicht gemacht. Nur deswegen hat er überlebt. Und es war ultra, also geradezu bizarr, er erklärt das so gut. Er hat gesagt, ja, schau, das Problem ist folgendes. Wir hatten ja die Firma noch. Wir hatten nur keine Mitarbeiter, wir hatten keinen Cashflow. Und alle, die der Firma Geld bringen, die Händler, die sind alle um 7:30 Uhr spätestens im Büro. Das Backoffice, Legal, HR, ja, die kommen um 9. Da haben einige überlebt. Aber die, die Geld gemacht haben, waren alle gone. Ja. Und er hat dann tatsächlich diese 100 Millionen alle ausgegeben, um den Familien zu helfen, um irgendwie über die Runden zu kommen, und zahlt bis heute, glaube ich, einen Teil der Umsätze von Cantor Fitzgerald oder der Gewinne an die Familie der Opfer aus. Muss eine unglaubliche Zeit gewesen sein. Kann ich nur empfehlen, schau dir das an.
Ja,
und also was ich damit sagen möchte ist, das ist schwer zu sagen über jemanden, der irgendwie in Washington sitzt und jetzt Minister ist und so weiter, aber mir war der Typ schon grundsympathisch, muss ich echt sagen.
Ja. Ja, muss ich mir definitiv anhören, das wusste ich nicht. Ja. Okay.
Alright, mein Lieber. Berglinde, wir schauen alle vorbei, hau ich in die Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute für die nächste Zeit. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir haben die Amerikaner erwähnt, gerade diese Finanzgeschichten kann man bei uns auf Deutsch gar nicht so oft mit den Leuten besprechen. Uns fehlt ein bisschen, gerade ihr Schweizer seid da die Experten. Das machen wir auf jeden Fall wieder im Jahr 2025. Die nächsten 4 Jahre werden lustig. Bis zum nächsten Mal, Phil.
Danke dir vielmals, hat großen Spaß gemacht.
Danke dir. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.